voll Laser. Wer sehen will, muss hören. Mit Augenlaser-Expertin Frau Dr. Reinhardt und Moderator Reese.
So, Freunde des guten Geschmacks, voll Laser, der Podcast mit Frau Dr. Reinhardt. Hallo, Frau Dr. Reinhardt. Und zwar haben wir heute mal ein bisschen was Nerdigeres, nämlich wir schauen uns die Laserwelt mit dem Mikroskop an. Also es gibt einen tieferen Einblick als sonst und deswegen sind Sie auch gefragt. Und ich habe vorher schon einen Begriff gehört, beziehungsweise wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, refraktive Chirurgie. Was ist das? Wo kommt das Ganze her? Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört.
Also refraktive Chirurgie ist eigentlich der Oberbegriff für alle Verfahren, mit denen man die Brechkraft des Auges korrigiert. Also alle Verfahren, mit denen man Fehlsichtigkeiten behandelt.
Und was würden Sie sagen, beziehungsweise wie ist das Ganze entstanden? Also es gibt ja mit Sicherheit auch einen Hintergrund, dass sich da mal jemand hingesetzt hat und gesagt hat, okay, das ist jetzt refraktive Chirurgie. Was ein Zungenbrecher?
Naja, früher hatten die Leute kein Interesse daran. Also die Augenärzte hatten Interesse daran, Krankheiten zu behandeln. Und Fehlsichtigkeiten sind am Anfang jetzt nicht als Krankheiten gesehen worden. Man konnte ja auch damals schon in den 1500, 1600, 1700 konnte man ja auch schon Brillen aufsetzen. Nicht so tolle, super entspiegelte oder solche wie von heute, aber man hatte Brillengläser. Und deswegen gab es eigentlich keine Notwendigkeit, was anderes zu machen. Aber es kam dann auch so ein bisschen so ein Druck von der Straße. Man hat sich überlegt, wie könnte man denn das so gestalten, dass man eben keine Brille braucht und trotzdem scharf sieht. Und dann kam so Anfang des 19. Jahrhunderts, hat man gesehen, wenn man die Linse aus dem Auge entfernt, dann ist plötzlich eine Kurzsichtigkeit korrigiert. Okay. Und es kommt daher, weil man eben dann auch wusste, das Auge ist ein so ein brechendes Organ. Da gibt's ganz viele Strukturen im Auge, die das Licht brechen und so brechen, dass es auf der Netzhaut scharf ist. Jetzt ist es aber so, wenn Sie zum Beispiel 20 Dioptrien kurzsichtig wären, dann ist das Auge zu lang. Jetzt, wenn Sie zum Beispiel eine Linse nehmen, die bricht das Licht ungefähr 20 Dioptrien und dann könnten Sie doch hergehen, so war die Theorie, dass man die Linse entfernt, dann wird da kein Licht gebrochen, sondern geht direkt ins Auge rein. Das lange Auge braucht ja gar keine Linse, weil es eben schon so lang ist. Und dann kommt das Licht scharf auf der Netzhaut an. Das waren so die Anfänge, da hat man gedacht, oh, die Linse muss raus, dann sind die hohen Kurzsichtigkeiten korrigiert. Nur das Problem ist, dass das natürlich nicht annähernd mit der Chirurgie von heute zu vergleichen ist. Ja. Also von der Sterilität her, überhaupt, man wusste ja gar nicht, wie viel, was macht die Linse da? Ist das jetzt für jeden geeignet? Wenn ich jetzt nur wenig kurzsichtig bin und ich entferne die Linse, dann kommt ja was ganz anderes raus. Ja. Also das war, man hat dann ziemlich schnell gesehen, nee, so läuft das nicht. Okay. Und dann hat man das einfach wieder vergessen.
Ja.
Und dann kam Ende des 19. Jahrhunderts, 1985, um genau zu sein, kam ein Norweger, der hat in der deutschen Augenheilkundezeitschrift beschrieben, dass wenn er ins Auge Schnitte setzt, dann ist plötzlich eine Hornhautverkrümmung weniger geworden. Und zum Beispiel hatte man, wenn man jetzt graue Starre operierte, plötzlich eine hohe Hornhautverkrümmung nach der Operation. Und dann hat er mal einfach probiert, einen Schnitt zu setzen in einer bestimmten Achse. Und dann plötzlich war die Hornhautverkrümmung weniger. Und dann hat er publiziert. Und dann kamen jedes Jahr dann andere Augenärzte, die gesagt haben, oh, das ist keine schlechte Idee, da machen wir jetzt mal weiter. Und irgendwann kam dann ein Japaner, der hieß Sato, ein ganz bekannter Mann, der hat auch Instrumente entwickelt, Messer entwickelt. Der hat mit seinem Sato-Messer, hat er eben Schnitte in die Hornhaut reingemacht und zwar richtig tiefe Schnitte und auch zum Teil oberflächliche Schnitte. Also er hat dann einfach mal probiert und zwar an Freiwilligen. Einen freiwilligen Fehlsichtigen, muss man sich mal vorstellen.
Das klingt barbarisch.
Und dann war das Ergebnis am Anfang super und die waren total glücklich, aber dann fingen die Probleme an, weil wenn die Schnitte zu tief gesetzt werden, dann trübt die Hornhaut ein und es kommt plötzlich was ganz anderes raus, als man eigentlich sich vorgestellt hatte. Das war so der Anfang, dass man sich gedacht hat, nee, wir müssen weg von der Linsenchirurgie, sondern wir konzentrieren sich auf den Augenvorderabschnitt, auf die Hornhaut des Auges. Und da war der erste Sato. Und der hat es dann eine Weile gemacht, aber hat dann eben aufgrund der Unvorhersagbarkeit des irgendwann mal Anfang der 70er wieder aufgehört. Und dann hat in Moskau ein Herr Fjodorow, der hat gedacht, ich kann das besser.
Ja.
Ich mache jetzt da mal verschiedene Schnitte und guck, was rauskommt. Also da gab es radiäre Keratotomien oder transversale Keratotomien, nannte sich das. Also er hat in verschiedene Richtungen Schnitte gesetzt und hat das eben auch richtig systematisch ausgewertet und hat dann das eben bei ganz vielen Wählsichtigen angewandt. Und dann gab es einen richtigen Medizintourismus nach Moskau. Da wurden wirklich am Fließband Leute mit so sternförmigen Schnitten auf der Hornhaut je nach Kurzsichtigkeit behandelt. Und man hat gedacht, boah, das ist ja echt super. Mhm. Aber man hat dann gesehen, nee, das hält nicht. Das wird, das schlägt ins Gegenteil um zum Teil. Und die Hornhaut wird trübe. Es gab Infektionen. Also es war einfach auch nicht das Gelbe von Ei. Aber man hatte dann schon gehört in Amerika von dieser Methode. Und dann hat das National Eye Institute in Bethesda hat dann eine groß angelegte Studie gestartet. Und da haben wir gesehen, das ist überhaupt nicht vorhersagbar. Die ganzen Ergebnisse sind völlig fast schon random. Das kommt schon eigentlich nicht das raus, was man eigentlich am Anfang schon, aber dann lässt der Effekt nach. Und dann hat man gedacht, so geht's auch nicht weiter.
Mhm. Und das war alles, also wenn ich mir so einen Schnitt vorstellen muss zur damaligen Zeit, das war dann wirklich einfach mit dem Skalpell, dass man an das Auge rangeht. Oh mein Gott.
Einfach mit dem Skalpell.
Cool.
Also Schneideinstrumenten, die er dann auch entwickelt hat, der Herr Fjodorow.
Ach, das auch noch, dass er sich überlegt hat, wie könnte man noch einfacher rumschnibbeln.
Aber ich meine, man muss sich mal vorstellen, der Leidensdruck muss ja schon entsprechend hoch gewesen sein, sonst hätte man sich niemand ja zur Verfügung gestellt, um Gottes Willen. Ja, und dann muss man ja einfach überlegen, wie kommen wir eigentlich, das ist ja nun meilenweit entfernt von dem, was wir heute
machen. Absolut, ja.
Und da gibt's eben die wichtigste Figur in der refraktiven Chirurgie überhaupt. Das war José Ignacio Barraquer. Das war ein Spanier, der aus einer großen Dynastie von Augenärzten, die alle immer experimentierfreudig waren. Auf jeden Fall ist der José Ignacio, der ist dann nach Bogotá ausgewandert mit seiner Familie und hat da eben die ersten Vorläufer der heutigen Chirurgie entwickelt. Und zwar hat er keine Schnitte mehr gemacht, sondern der hat die Hornhaut aufgeschnitten mit einem selbstentwickelten Instrument, hat dann dieses Stückchen Hornhaut tief gefroren auf minus 30 Grad und hat es dann an der Drehbank, das klingt jetzt total unglaublich, aber er hat es an der Drehbank, hat er das so bearbeitet, dass es ungefähr passen könnte und die Fehlsichtigkeit korrigiert wird, weil er die Form der Hornhaut so geändert hat, dass es eben mehr oder weniger brechend war.
Ja,
das muss man sich so vorstellen, dass man einfach da eben das mechanisch so geändert hat, dass es passte. Und dann hat er es wieder aufgenäht. Hat er es aufgetaut und wieder aufgenäht.
Ja.
Aber man hat halt durch dieses Tieffrieren hat man natürlich auch die Zellen geschädigt. Also musste man weg von diesem Tieffrieren. Dann hat er experimentiert mit alloplastischem Material, also praktisch künstlichem Material, was er eben bearbeitet hat und reingenäht hat. Also der hat unheimlich viel gemacht und war halt eben das absolute Stiefkind der Augenheilkunde, weil die anderen Augenärzte haben dann gesagt, nee, das ist überhaupt keine Krankheit, was macht denn der um Gottes Willen?
Ja.
Aber er hat, irgendwann hat man dann kapiert, das hat vielleicht doch Zukunft. Und dann kam sein Schüler, ein Herr Ruiz, der hat es dann das waren dann die Vorläufer der heutigen LASIK, der hat schon mit einer Lamelle gearbeitet, hat unter der Lamelle mit einem Messer eben so und so viel Hornhaut entfernt, dass es gepasst hat und hat dann die Lamelle wieder zurückgeklappt. Also das, was man eigentlich bei der LASIK heute macht, nur man schneidet da eben das Gewebe, was einem zu viel oder zu wenig vorkommt, schneidet man nicht mit dem Messer weg, sondern macht es heute mit dem Laser.
Okay. Ja.
Aber das waren so die Anfänge.
Können Sie einmal noch kurz erklären, was diese Lamelle ist?
Eine Lamelle ist ein Stück Hornhaut, eine Schicht Hornhaut, die eben parallel zur Oberfläche ist. Das ist eine Lamelle und die lamelläre Chirurgie, die geht eben auf Barraquer und Ruiz zurück. Mhm. Wo kommt eigentlich der Laser jetzt rein?
Also ja, das ist ja die größte Frage. Ich meine, wir sind noch gar nicht. Zeitlich sind wir jetzt bei den...
Ungefähr Ende der 60er.
Ende der 60er. Der
70er. Das war jetzt parallel zu diesen ganzen Geschichten mit den Keratotomien der Soßen. Parallel dazu haben andere Leute eben einen ganz anderen Ansatz gewählt. Die haben eben Hornhaut modelliert, so dass das eben nicht geschnitten wurde, sondern entfernt wurde, um dass die Brechkraft eben so beeinflusst wird. Das war eben planparallel, wie man sagt. Also praktisch parallel zur Hornhaut hat man eben Gewebe entfernt und keine Schnitte gesetzt. Ja, also das lief alles parallel. Und jetzt kam Anfang der 70er, hat man bei IBM einen Laser entwickelt, aber der war gar nicht für die Medizin gedacht.
Ja.
Der war eigentlich dazu sozusagen ein Excimer-Laser Und dieser Excimer-Laser, der konnte ganz fein Gewebe bearbeiten. Aber vorher war er eigentlich dazu designt, zum Beispiel solche Ausgangsdrüsen für Tintenstrahldrucker zu machen. Ne? Also ganz feine Sachen zu produzieren.
Also aus der Industrie was komplett anderes.
Was komplett anderes. Aber die IBM hatten ja ein Labor, ein Forschungslabor. Und da arbeitete ein Physiker, ein Inder, der hieß Srinivasan. Das ist auch ein bekannter, sehr bekannter Mann. Mhm. Der hat sich überlegt, wie kann ich das vielleicht im medizinischen Bereich anwenden, weil das wäre ja ein neuer Markt.
Ja.
Und da hat er eben Kontakt zu einem Herrn Dr. Trokel gehabt, Stephen Trokel, der in New York an der Columbia Universität gearbeitet hat. Und die haben dann zusammen diesen Excimer-Laser für den Gewebeabtrag am Auge entwickelt.
Mhm.
Und dann gab es riesen Ärger, weil bevor sie die Ergebnisse publiziert haben, ist der Stephen Trokel hergegangen und hat es beim Patentamt angemeldet,
okay,
als
ja,
seine Erfindung. Und, und das kam natürlich dann nicht gut an und es gab dann auch einen Rechtsstreit und die Patente sind wieder sozusagen annulliert worden.
Ah. Also
er hat sie nicht allein gekriegt, was ja auch eigentlich richtig ist.
Ja, natürlich, absolut.
Und und dann war der Excimer-Laser eigentlich sozusagen erfunden für die Hornhaut. Und dann ist ein deutscher Arzt hergegangen, ein Dr. Seiler, der war Physiker und Augenarzt, arbeitete in Berlin. Und ich glaube, da war er noch gar nicht Facharzt, da hat er schon eben auch schon experimentiert und hat versucht, eben Gewebeabtrag mit dem Laser und dem, was man sonst schon von der Hornhaut wusste, durchzuführen.
Ja.
Und da hat er erstmal ein Auge behandelt, was blind war, natürlich.
Mhm.
Das war 1985, das war die erste Laseranwendung am Auge. Also 1987 hat er dann ein sehendes Auge behandelt und 1989 hat dasselbe jemand in Amerika gemacht, die Ärztin hieß Marguerite MacDonald. Die hat die erste PRK in Amerika durchgeführt mit einem Laser und eben auch, ja, also mit dem Verfahren PRK. Das war aber eben noch keine LASIK.
Mhm.
Die LASIK gab es dann eigentlich noch gar nicht. Um die LASIK überhaupt zu erfinden, mussten erstmal der Laser, die Laserentwicklung und das, was Barraquer gemacht hat, also die lamelläre Hornhautchirurgie, wo erst Gewebe tief geformt war, das musste erstmal kombiniert werden. Und das hat wiederum ein Herr Palikaris in Kreta gemacht.
Mhm.
Und der hat eben eine Hornhautlamelle präpariert und zwar mit einem Messerchen und hat dann mit dem Laser die Fehlsichtigkeit behandelt und hat die Lamelle dann wieder zurückgeklappt. Eigentlich ist es der Erfinder der heutigen LASIK. Nur heute macht man eben das Deckelchen praktisch nie mehr mit dem Messer, sondern nur mit dem Femtosekundenlaser.
Ja.
Das ist dann wieder ein anderer Laser.
Ist das der Fab?
Ja, genau, das ist der Flap.
Okay, gut, super. Mal, haben wir doch was gelernt. Kann ich bald anfangen. Okay, aber jetzt sind wir zeitlich ja schon, also es geht zumindest im Gröbsten in die Richtung von dem, was wir heute kennen, ne?
Genau, das war dann Ende der 80er Jahre.
Mhm.
Ich glaube, die erste LASIK wurde Anfang der 90er durchgeführt an dem sehenden Auge.
Ja.
Und dann war das lange State of the Art, dass man eben mit dem Messer eine Lamelle präpariert hat, gelasert hat und die Lamelle wieder zurückgeklappt hat. Das ist praktisch die klassische LASIK. Und dann kam eben 2005, hatte man sich überlegt, irgendwie, das ist sehr grob mit dem Messer.
Ja.
Also das von dem Messer wollte man weg, weil man hatte jetzt den tollen Excimer-Laser und man wollte einfach etwas, was dazu passt, auch was ganz hochpräzise ist und auch ein Laser. Und das kann aber, der Excimer-Laser kann keine Lamelle machen. Der kann Gewebe verflüssigen,
ja,
verschwinden lassen, aber er kann keine Lamelle schneiden. Und dann kam eben 2005 der Femtosekundenlaser. Und der ist ein ganz anderer Laser, ist ein Festkörperlaser, der kann eben Lamellen schneiden.
Mhm.
Und seit 2005 gibt's eben die Femtolasik. Und die wurde dann immer weiterentwickelt und es ist ja halt so, dass heute sind wir ja von der Technik her immer noch da, wo wir im Prinzip Mitte der 90er Jahre waren.
Ja, eigentlich hat sich nicht so viel getan von den grundlegenden Sachen.
Von der Technik her nicht,
ja,
aber die Laser sind natürlich heute ganz anders.
Klar.
Die Spot-Sizes, die sind viel, viel kleiner. Man kann ganz fein arbeiten, wie mit einem Pinsel. auch die Laserapplikation hat sich geändert. Also man setzt die Laserpunkte auch eben anders, als man sie gesetzt hat damals. Ja. Man hat viel, viel gelernt über, dass man eben möglichst gewebeschonend arbeitet, möglichst schnell arbeitet. Und der Femtosekundenlaser, der hat ja 2005 hat er ja zu einer Lamelle anderthalb Minuten gebraucht. Mhm. Jetzt braucht er 5 Sekunden. Also das ist schon eine Wahnsinnsentwicklung, die man eben in den letzten 20 Jahren eben durchgemacht hat. Ne? Und dann kam ja eben 2011 kam ja sogar noch der Smile-Laser dazu. Das ist auch wieder eine Unterabteilung der Femto-Laser-Lamellchirurgie im Prinzip. Das macht man mit dem gleichen Laser. Mhm. Ne? Aber das ist physikalisch was ganz anderes. Aber man sieht, man ist also ständig dabei, irgendwas zu verbessern, bis man eben ein Optimum erreicht hat.
Ja. Wie ging es denn? Also ich meine, jetzt, es klingt utopisch lang. Also vor allem, wenn man anschaut, wo man angefangen hat, dass Leute, ich sage das jetzt mal so drastisch, wie es meiner Meinung nach war, dass man in einem Auge rumschneidet einfach und mal guckt, was passiert, ganz am Anfang, bis hin zu jetzt. Ich meine, jetzt sind wir bei so viel Technik. Was würden Sie sagen, ist denn jetzt aktuell der State of the Art? Wenn wir jetzt hier sitzen, was ist denn alles machbar und vor allem, wie schnell geht dann auch noch so eine Behandlung?
Also jetzt ist eigentlich nur noch die Grenze, die Anatomie, das ist eben auch noch ein Punkt. Man hat halt im Laufe dieser 150 Jahre, hat man ja eben auch Erfahrungen gesammelt. Man weiß, wie viel Effekt man kriegt, wenn man was macht. Aber das war ein ganz, ganz langer Prozess. Und dann muss man eben auch ganz viele wissenschaftliche Studien machen. Und das ist wie so ein, muss man sich vorstellen, wie so ein Puzzle. Da hat man, das ist nicht so, dass einer jetzt morgens aufgewacht und hat gesagt, oh, das ist der Weg, ich mache jetzt das mal und dann mache ich noch ein paar Side-Experiments und dann zum Schluss kommt das raus. Und so war es ja nicht. Man hat ja gar nicht gewusst, wo man anfangen muss. Und dann hat man eben auch extrem viel experimentiert. Man kann sich eigentlich nur wundern, dass bei manchen Patienten der Leidensdruck so groß ist, dass sie sich als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt haben. Und dann kam ja auch noch der Druck aus der eigenen Community dazu, weil ich meine, diese Augenärzte, die das gemacht haben, das waren ja die Outlaws, ne? Und die haben sich selber organisiert, die haben selber ihre Instrumente entwickelt, die haben selber ihre Kongresse gemacht. Also das war ja, also noch bis in die 80er Jahre war das eigentlich eine...
Das war schon ein bisschen Wilder Westen.
Genau, Wilder Westen, kann man nicht anders sagen.
Das ist Wahnsinn. Okay, ich meine, heute ist das ja alles ein bisschen zivilisierter. Wann haben Sie angefangen, Leute zu lasern vielleicht?
2006. Also da gab's gerade den Femtosekundenlaser zum Flap machen. Der war gerade auf dem Markt, dauert er eben, wie gesagt, anderthalb Minuten. Also da liegt dann ein Patient dran, der muss anderthalb Minuten warten, bis der Flap fertig ist. Und den muss man ja auch bei der Stange halten.
Und 90 Sekunden im Auge ist...
Ich muss sagen, die Ergebnisse waren damals ja auch schon sehr gut. Der Excimer-Laser war damals schon sehr, sehr fortgeschritten. Man wusste extrem viel. Die Laserfirmen, da gibt's ja auf der Welt vielleicht eine Handvoll, die dann eben auch mit verschiedenen Profilen dann, da gab's eben asphärische Profile, da gab's alle möglichen Sachen wurden eben weiterentwickelt, dass eben das Sehen nach dem Lasern eben natürlich ist, wie eigentlich die natürliche Hornhaut, die ist ja nicht rund, sondern eher so ein bisschen zu den Seiten hin abflachend, dass man eben das nachempfindet oder dass man eben versucht, die optische Zone so groß größer zu machen als die Pupille bei Nacht, dass eben die Nachtstreueffekte weg sind. Also da gibt's unheimlich viele Entwicklungen, über die man nachgedacht hat und die man eben peu à peu immer mehr verbessert hat. Also da ist unheimlich viel passiert in der Zeit, wo ich schon lese und das ist jetzt knapp 20 Jahre.
Also das ist schon nochmal ein Sprung. Ich meine, Sie haben ja gerade schon gesagt, damals hat man 1,5 Minuten gebraucht. Also wir wissen ja auch...
Für den Flap allein.
Ja, nur um den Schnitt zu machen.
Genau, und dann hat man die Fehlsichtigkeit, die hat man ja noch gar nicht angefangen zu korrigieren gehabt danach.
Weiß ich nicht.
Das ist und dann wurde das, dann waren auch die Art, man musste ja auch die Hornhaut während des Flap-Machens musste man ja auch irgendwie festhalten. Das macht man mit dem Vakuumgerät. Und damals war das Vakuumgerät noch so, dass es richtig Spuren hinterlassen hat. Ja. Da gab es dann so kleine Blutungen auf der Bindehaut. Und heutzutage ist das alles Sachen von gestern. Mhm. Ne?
Und zeitlich, ich meine, wir hatten es ja schon öfter davon, zeitlich, bei was ist die schnellste Methode heute?
Die Smile, weil es wirklich nur 10 Sekunden dauert. Mhm. Egal, wie kurzsichtig man ist. Ja. Und daher, weil man ja eben keinen Flap macht, sondern man macht einfach einen Lentikel, das zieht man raus und fertig. Aber Smile geht nicht bei jedem. Und eine LASIK ist schon sehr, auch sehr schnell. Ich meine, eine Dioptrie, 1,3 Sekunden, ist schon auch wenig, ne?
Ja. Maximal wenig, muss man wirklich so sagen. Dann kann man ja froh sein, dass man das heute zumindest so machen kann. Ich meine, haben Sie beim ersten, wie war denn Ihr erstes Mal Lasern? Wissen Sie das noch?
Ja, schon, klar.
An einem Patienten, wie war das für Sie?
Ja, ich musste halt so tun, als wäre das mein 100.000. Patient. Ja. Ich darf das natürlich nicht weitergeben, ne? Dass die Angst natürlich. Und ich hatte natürlich jemand dabei, muss ich sagen. Es war eine Kollegin, die mich eben eingewiesen hat und ohne die hätte ich das wahrscheinlich nervlich nicht überstanden, weil man muss ja dann schon, wenn man anfängt, muss man die Sicherheit haben, dass jemand, wenn man nicht weiterkommt, dass jemand anderer da ist, der einem die Kohlen aus dem Feuer holt.
Ja.
Viel kann ja nicht passieren, aber es sind halt viele Kleinigkeiten. Dass das alles smooth läuft, da gehört natürlich schon ein bisschen Übung dazu und man muss auch irgendwie in einen Autopiloten reinkommen, dass man einfach bestimmte Sachen einfach automatisiert. Und das ist am Anfang natürlich nicht, dass man hauptsächlich aufgeregt. Ja. Auch wenn das technisch natürlich alles klappt, aber man ist trotzdem wahnsinnig aufgeregt natürlich. Und das darf natürlich der Patient nicht wissen. Das klingt jetzt so, als ob ich Patienten verarschen würde, aber irgendwann muss man immer anfangen.
Mhm.
Und man muss halt die Umgebung so gestalten, dass das Risiko praktisch nicht größer ist, als wenn es jemand anders macht. Aber das hilft natürlich einem bei der eigenen Aufgeregtheit nicht.
Absolut. Aber 20 Jahre Erfahrung sprechen natürlich auch eine ordentliche Sprache. Deswegen kann man, glaube ich, also nicht nur glaube ich, sondern auf jeden Fall froh sein, wenn man heute zu Ihnen kann, auch die Zeit, also von dem, was wir bis jetzt gehört haben, zu dem, wie es jetzt läuft, kann man, glaube ich, froh sein, dass man es heute macht.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist natürlich 150 Jahre Erfahrung und und ich meine, ich muss auch wirklich sagen, ich habe viel gesehen und ich denke, mich bringt jetzt so schnell nichts mehr aus der Ruhe. Und heute sind es mehr so die Sachen, wie Patienten reagieren unterm Laser. Manche stecken das weg wie nix und andere sind extrem aufgeregt und fragen immer, wo muss ich hingucken? Was soll ich machen? soll ich jetzt nach rechts gucken? Soll ich nach links? Das ist einfach, die Leute sind ja extrem aufgeregt.
Ja.
Deswegen geben wir eben auch ein bisschen Beruhigungsmittel, dass einfach diese Angst in den Zaum gehalten wird.
Und zum Glück geht's heute schnell. Das muss man auch
sagen.
Ja,
eben, das muss man schon sagen. Es ist also heute eine richtig gute Zeit, das machen zu lassen.
Technik sei Dank. Frau Dr. Reinhardt, dann danke ich Ihnen vielmals dafür.
Das war Voll Laser. Wer sehen will, muss hören. Mit Augenlaser-Expertin Frau Dr. Reinhardt. Du hast noch Fragen oder möchtest mehr Infos zum Thema? Dann besuche jetzt augenlaser-reutlingen.de.